Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chronisch Resilient, der Podcast für einen positiven Umgang mit ME/CFS, Long-Covid und Post-Vac. Wie ihr seht, habe ich heute wieder einen Gast bei mir. Viele kennen ihn, Martin Hippe. Und seitdem ich diesen Podcast konzipiert habe, habe ich an Martin gedacht, weil er ist für mich ein sehr gutes Vorbild in Sachen Resilienz. Also manchmal, wenn es mir schlecht geht, denke ich auch an Martin, denke mir, der würde das locker wegstecken. Martin ist schon seit 11 Jahren betroffen von ME/CFS, konnte so ungefähr 2 Jahre gar keine Reize verarbeiten, lag quasi nur im Bett rum und hat auch eine Magensonde bekommen und 3 Monate konnte er gar nicht kommunizieren. Also wirklich null. Und das finde ich echt beeindruckend. Viele würden da aufgeben, würden sagen, Sterbehilfe oder sonst was. Martin hat es geschafft und es geht ihm jetzt wieder besser. Er kann jetzt sogar wieder Musik machen. Ich habe ihn auch gesehen auf Videos, wie er einzelne Schritte gemacht hat und ich finde es richtig toll, wie du das angehst. Herzlich willkommen, Martin.
Vielen Dank für die Einladung.
Martin engagiert sich auch in verschiedenen Initiativen, zum Beispiel Mirame e.V. für eine bessere Sichtbarkeit unserer Erkrankung und andere Lobbyarbeit. Und da wird er natürlich auch noch was erzählen dann. Nachdem wir unser Hauptthema behandelt haben und das wird sein, Bewältigungsmechanismen. Also was für Tools kann man nutzen, um mit diesen großen Herausforderungen von diesen Krankheiten umzugehen? Und ich fange jetzt einfach mal an mit meinen Bewältigungsmechanismen. Der wichtigste ist für mich sozialer Kontakt. Und das ist auch das, was Studien sagen, das ist das, was einem Kraft gibt, Sinn gibt. Ich kümmere mich sehr viel darum, dass ich alte Freundschaften aufrechterhalte, also die von vor der Erkrankung und aber auch neue Freundschaften knüpfe, jetzt naturgemäß vor allem andere Betroffene. Und ich hatte ja schon in der letzten Folge, da ging es über Freundschaft, habe ich gesagt, wie wichtig ich das finde, dass man mit anderen Betroffenen befreundet ist, weil nur die wirklich verstehen können, was wir durchmachen und auch nur die wirklich uns den Respekt zollen können, den wir verdient haben, dass wir das alles aushalten. So, und ja, Martin, wie ist das für dich mit der Rolle von sozialen Kontakten?
Ja, im Endeffekt, wie du schon sagst, man muss sich noch nicht mal auf die Studienlage berufen, man merkt es ja selber, dass, man merkt ja oft, was man braucht, wenn es fehlt. Und in der Zeit, wo ich nicht in der Lage war, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, weil ich nur stumm im Bett lag und kein Wort reden konnte, ging es mir emotional schon sehr schlecht. Und mit Zunahme an sozialen Kontakten, also erst über Handy, übers Internet, wo ich dann auch mit Betroffenen viel kommuniziert habe, mich dann irgendwann für die Open Medicine Foundation engagiert habe und dadurch unheimlich viele Menschen kennengelernt habe, ging es mir zunehmend besser. Und seit der Zeit, wo ich wieder reden kann, mich auch vor allen Dingen engagieren kann für andere Menschen und nicht nur mich selber sozusagen im Fokus habe, geht es mir wesentlich besser. Also soziale Kontakte sind für mich eben eine Bewältigungsstrategie unter mehreren.
Aber was ich vorhin noch sagen wollte, du hast ja sogar in der Bettlägerigkeit auch noch eine tolle Freundin gefunden. Ja? Und das finde ich auch toll, dass du das geschafft hast. Das zeigt halt auch, was du zu bieten hast, obwohl du krank bist. Und du warst übrigens auch ein Vorbild für mich. Ich habe mir gedacht, wenn selbst der Martin eine Freundin findet, dann schaffe ich das auch. Ich habe jetzt auch seit einem Monat eine Beziehung zu einer gesunden Frau und das ist ganz wunderbar. Hatte ich auch lange Zeit Zweifel, dass es überhaupt klappen kann. Man braucht einfach eine Person, die das mitmacht, ja, die mit diesen Einschränkungen klarkommt und die Sachen, die man bieten kann, halt wirklich wertschätzen kann. Ein anderer Bewältigungsmechanismus ist für mich, mit Vorbildern zu arbeiten. Also ich habe in meinem Zimmer Idole oder Vorbilder aufgehangen, also Porträts von denen. Das ist zum Beispiel Stephen Hawking, das ist Jordan Peterson, Arnold Schwarzenegger, Nelson Mandela. Und ich hatte auch an Whitney Davor gedacht. Ich denke, ich werde von ihm auch mal was aufhängen. Whitney Davor kennt vielleicht nicht jeder. Der ist ein schwer betroffener der in Kalifornien lebt, der ist ungefähr so lange betroffen wie ich, nämlich 11 Jahre und auch so ungefähr so alt wie ich, deswegen habe ich mich immer stark mit ihm identifiziert. Und der ist schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, also sicher schon seit 10 Jahren zivil und also schwer betroffen und mit künstlicher Ernährung und liegt die ganze Zeit nur in seinem Zimmer rum, kann keine Kleidung mehr anziehen und er macht immer, und er hat eine ganz tolle Blog macht er und auch auf Instagram schreibt er immer sehr, sehr schlaue Sachen, auch zum Thema Bewältigungsstrategien und psychologischen Aspekten von dem Ganzen. Also wenn ihr ihn nicht kennt, Whitney Dafoe, ich werde es in die Shownotes auch noch packen, den Link zu dem, finde ich auch sehr beeindruckend. Wie ist es für dich mit Vorbildern? Nutzt du Vorbilder für dich, um dich über Wasser zu halten?
Also Whitney Dafoe hat für mich auch eine sehr große Rolle gespielt, insbesondere der Zeit, in der ich im Dunkeln lag und habe viel daran gedacht, was er wohl denkt, wie er seinen Alltag, so wie man es auch Alltag nennen kann in der Situation, bewältigt und habe auch dann später erstmal mit seiner Mutter geschrieben, mit Janet, und die ist promovierte Psychologin, sehr schlaue Frau. Und dann war es für mich hinterher total der Flash, als ich dann irgendwann Whitney auch kennengelernt habe, als es ihm besser ging. Uns ging es gleichzeitig besser mit Abilify. Und ich habe ihn auch gefragt, wie er es bewältigt. Und er hat sehr starke Einflüsse aus seinen Trips im Himalaya und so weiter, wo er einen spirituellen Führer gefunden hat, in dem er bis heute sehr viel Kraft, aus dem er sehr viel Kraft schöpft, aus dessen Weisheit. Das ist jetzt nicht das, was mich bewegt, aber was mich halt bewegt hat, ist einfach die Art und Weise, wie er auch mittlerweile damit umgeht. Also Whitney ist, muss man dazu wissen, ein ganz toller Künstler, der MECFS durch Fotografien und vor allem durch die Darstellung seiner selbst sehr plakativ präsentiert. Und wir haben jetzt zum Beispiel nächstes Jahr planen wir als Mirami Arts eine Ausstellung im Landtag Nordrhein-Westfalen zusammen mit dem Black Folk Studio, die große Crash-Ausstellung in Wien gemacht haben, als Kurator und planen auch Werke von Whitney damit einzubinden. Also er spielt schon eine starke Rolle, aber auch andere Vorbilder, die ich über die Jahre einfach kennengelernt habe, auch durch meine berufliche Laufbahn, die sehr vielen getrotzt haben. An die habe ich gedacht, man denkt ja immer so, what would Jesus do sozusagen. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben zu wissen, da draußen gibt es noch andere, die auch ein schweres Schicksal tragen und das aber auch ertragen. Und ich habe dann für mich gesagt, du musst da halt durch. Also es ist, wie lange es auch dauert, aber ich muss da durch.
Ja, stark. Und du hast es geschafft. Du hast dich wieder durch Abilify und andere Sachen, geht es dir jetzt wieder besser. Und ich glaube, das ist, gibt auch sehr vielen Leuten Kraft, die dein Schicksal mitverfolgen, dass es halt besser werden kann. Und bei mir war es auch so, ich hatte auch Zeiten, wo ich dachte, es wird immer nur schlimmer, wo ich unglaubliche innere Unruhe hatte. Und dann habe ich Pregabalin entdeckt und seitdem geht es mir auch wieder deutlich besser. Also ich kann mich mehr belasten und ich habe nicht diese innere Unruhe, die mich wirklich sehr belastet hat. Ja, genau. Eine andere Sache, die ich noch sagen will, ist, also für mich ist es wichtig, eine Mission zu haben für mein Leben. Und die wenigsten Menschen haben wirklich eine Mission oder Vision. Und das gibt einem auch Kraft, weil man braucht halt Sinn. Ja? Warum mache ich das Ganze? Und also ich bin Life-Coach und Business-Coach und habe das letzte Mal für Geld 2022 gearbeitet. Seitdem kann ich nicht mehr mich 50 Minuten so wirklich konzentrieren auf meine Coaches. Und deswegen kann ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, jetzt zu arbeiten im Bereich, weil ich einfach nicht die Leistung bringen kann, die die Person brauchen. Aber ich ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns seine Mission im Kleinen leben kann. Ich meine damit, dass man das, was man machen will mit seinem Leben oder das, was man vielleicht auch machen wollte, bevor diese furchtbare Schicksalsschlag in unser Leben kam, weitermacht auf eine Art, die mit den Symptomen kompatibel ist. Also beispielsweise, ich mache jetzt diesen Podcast, das ist auch so ein bisschen ähnlich wie Coaching, es gibt psychologische Hilfe und ich achte auch darauf, meine Werte, die ich als Coach auch gelebt habe, in jeder Interaktion mit anderen Menschen zu leben. Wertschätzung, Interesse, Liebe. Und ja, auf die Weise kann ich doch auch mich selbstwirksam fühlen. Selbstwirksamkeit ist ja auch ganz wichtig. Das bedeutet, dass wir das Gefühl haben, dass wir wirklich was erreichen für uns, für andere im Leben. Und das müssen wir uns irgendwie müssen wir uns das bauen. Und es kann auch sein, dass wir alleine nur tapfer sind und die anderen und Leute, die uns wirklich gut kennen, die kriegen, obwohl sie gesund sind, kriegen sie vielleicht ein bisschen mit, wie viel wir aushalten. Ja? Und dass wir für die auch ein Vorbild sind durch unsere Resilienz. Wie siehst du das, Martin?
Ich habe mich nie als Vorbild definiert oder so. Was du ansprichst, ist ja eine Vision, ist unheimlich wichtig fürs Leben. Also man muss schon eine Vorstellung von dem haben, wer man sein will, wo man hinkommen will. Und das ist eben dieses Ding mit der Krankheit. Ich hatte vorhin eine Vision von mir. Ich war Jurist und wollte ein sehr guter Jurist werden, habe das auch geschafft, also zumindest von der Laufbahn her im akademischen Bereich. Im beruflichen Bereich war ich auch sehr erfolgreich. Und dann plötzlich kommt diese Krankheit und es wird einem alles genommen. Und plötzlich muss man sich selber neu definieren. Und um sich selbst wirksam zu fühlen, bedeutet das ja erstmal, dass man zwischen Vision und Mission nochmal unterscheidet. Also meine Vision von mir ist heute eine andere als damals, weil ich diese Vision, die ich damals von mir hatte, gar nicht mehr leben kann, sondern heute habe ich eine andere Vision und missionarisch erfülle ich das eben durch meine Tätigkeiten im Verein, aber auch durch Tätigkeiten für die Leute, die um mich herum sind, denen ich helfe. Ich bin jetzt wieder, ich habe mal ein Open-Air-Festival organisiert und bin jetzt wieder für den Verein unterwegs, der dieses Festival rechtlich stemmt, mit dem ich sehr eng verbunden bin, der gar nichts mit der Krankheit zu tun hat, mit der Erkrankung, aber ein Verein ist, der behinderten Menschen oft hilft durch viele Aktionen, durch viele Benefizkonzerte und sowas alles. Und also ich denke, es ist wichtig, dass man eine Vision von sich hat als Mensch, die einigermaßen realistisch ist und dann missionarisch dafür sich überlegt, was kann ich tun, was gibt mir Selbstwirksamkeit, um dahin zu kommen, vielleicht irgendwann mal, oder wenigstens an der Vision, die ich von mir habe, zu kratzen. Und ich denke, das fehlt vielen Leuten. Die haben zwar eine Vision von sich, aber gehen nichts an, weil teilweise sie es auch nicht können, das muss man dazu sagen. Ich mache das ja eine Zeit lang auch überhaupt nicht. Whitney davor hat eine Möglichkeit gefunden, das in seinem Rahmen, der erstmal sehr klein erscheint, aber eine unglaublich große Auswirkung hat, nämlich auf andere Erkrankte, aber auch auf gesunde Menschen, der sehr viel Pressearbeit auch geleistet hat mit seiner Familie, dessen Vater eine Leuchtfigur in der biomedizinischen Forschung für ME/CFS ist, was er auch als Sprachrohr immer wieder vermittelt und maßgeblich daran beteiligt ist, dass die dahinterstehende Foundation Gelder bekommt für die Forschung seines Vaters, also das ist die Stanford University, wer es nicht weiß. Das ist unglaublich wichtig und ich glaube, zu wissen, dass Whitney sehr viel mehr möchte natürlich, als er kann, zumindest hat er mir das so kommuniziert, aber er hat etwas gefunden, in dem er seiner Spiritualität Ausdruck verleihen kann. Und damit hilft er ganz vielen Menschen weltweit. Und das finde ich unglaublich beeindruckend. Und für mich ist das etwas, wo ich sage, dem strebe ich auf meine Art und Weise nach, natürlich mit wesentlich weniger Wirkung, als er jetzt erzeugt, was jetzt aber auch nicht unbedingt entscheidend ist für mich, sondern entscheidend als, wir reden ja über Resilienz und Bewältigungsstrategien, entscheidend ist für mich, dass ich überhaupt was tun kann und es dann auch mache. Und zu ME/CFS gehört leider die Wahrheit, dass man dafür große Risiken eingehen muss. In einen Verein einzutreten, für den sich zu engagieren, birgt immer ein Risiko. Ich leite einen Verein, den ich gegründet habe, das birgt noch ein größeres Risiko, weil man der Kopf ist und wenn der fällt, dann fällt die ganze Vision, die man hat. Aber man kann so vieles tun. Man, alleine, wenn man die Vision von sich hat, dass man meinetwegen ein geselliger Mensch ist, dann kann man dafür sorgen, dass man mit den Leuten übers Handy kommuniziert, die einem wichtig sind. Alleine das verleiht einem in gewisser Weise Selbstwirksamkeit. Es kommt eben immer darauf an, was stelle ich mir vor, was will ich erreichen und geht das mit dem, was ich kann, auch Hand in Hand. Und ich glaube, schwere Depressionen entstehen oft dadurch, dass man Konflikt im Kopf hat zwischen dem, was man sich wünscht und dem, was man tun kann und was wirklich verwirklicht wird. Und da unterscheidet man dann ja zwischen Vision, Mission, Strategien. Also Strategien sind die einzelnen Sachen, die man tut, um die Mission zu erfüllen, um seine Vision zu erreichen. Und ich glaube, wenn man sich dieses Treppensystem aus der Wirtschaftswissenschaft für sein eigenes Leben verinnerlicht, dann kann man eine relativ realistische Vorstellung von dem bekommen, was man im Leben eigentlich tun und lassen sollte. Und das ist eben ein unglaublicher Aufwand bei ME/CFS. Und ich habe Respekt vor jedem einzelnen Individuum, das ME/CFS aushält. Auch vor den Leuten, die, wie du schon sagst, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Denn auch das ist ein Riesenschritt, ein endgültiger Schritt. Ich denke, das gehört einfach zur Wahrheit dazu, dass man auch hier im Resilienz-Podcast sagt, wir können darüber reden, wir können uns Gedanken darüber machen, wie wir selbst tätig werden und Selbstwirksamkeit erfahren. Aber es gibt so viele Menschen da draußen, die würden das so gerne tun, die können uns jetzt vielleicht zuhören, die können aber mehr nicht machen und einfach nicht leisten. Und ich glaube, das ist eine große Dramatik, die mich dazu bewegt hat, gerade meine Vision von meinem Leben neu zu definieren, dass ich eben diesen Menschen helfe. Und das gibt mir unglaublich viel Kraft.
Also ich stimme mit allem zu, was du gesagt hast, bis auf das, dass viele gar nichts machen können. Also ich bin überzeugt davon, dass man seine Werte, solange man kommunizieren kann, ich glaube, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich dann selbstwirksam fühlen kann, wenn man irgendwie einen positiven Einfluss hat auf das Leben von anderen Menschen und einem das Sinn geben kann. Also wenn man noch das Handy halten kann und schreiben kann, dann kann es sein, dass man nur noch die Energie hat, seinem Freund zu sagen, wie geht's dir? Dann kommt zurück, beschissen wie dir, mir auch beschissen. Okay, dann war das vielleicht die Kommunikation für den Tag, aber man war gegenseitig füreinander da irgendwie.
Das so. Meine ich eben mit dem, was ist die Vision von dem, was ich erreichen will und kann ich das mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, überhaupt tun. Also wenn ich sage, ich will ein geselliger Mensch sein, wie gesagt, dann reicht es, das Handy zur Hand zu nehmen, aber den meisten Menschen wird das eben nicht genügen und das ist einfach traurig. Also
ja, klar, also dass man sich wirklich selbstwirksam fühlt und stolz ist auf sich, ist sicher schwierig, je weniger man machen kann. Da bin ich bei dir, aber ich will nur sagen, man kann daraus verändern. Also ich erlebe viele, die sind einfach komplett verzweifelt, die denken, sie haben quasi überhaupt keine Einflussmöglichkeit mehr auf ihr Wohlbefinden. Das ist komplett durch die Krankheit quasi gesteuert wird und so ist es ja nicht. Also wir haben immer die Möglichkeit, einen Einfluss auf unsere Emotionen zu haben. Der ist natürlich auch sehr gering, wenn man schwer betroffen ist, aber der bleibt immer da. Das will ich damit sagen. Solange man denken kann.
Zumindest solange man die Hoffnung nicht verliert. Also ich denke, genau. Hoffnung ist in dem Punkt, wo man einfach nichts mehr tun kann, zumindest habe ich es so erlebt, ist Hoffnung, die Vision irgendwann mal zu erreichen von sich selber, das, was einen am Leben hält. Aber du, ganz ehrlich, ich verurteile niemanden, der das eben nicht schafft, weil das ist, also wenn ich mich zurückerinnere, ich will es eigentlich kaum. Ich habe jetzt vorgestern wieder einen Crash gehabt, weil ich zu viel gestanden habe und die Angst kommt sofort zurück und es ist natürlich eine posttraumatische Belastungsstörung, unter der ich leide und viele Menschen gehen daran einfach völlig zugrunde und das ist, man kann sich nicht vornehmen, glücklich zu sein. Ich glaube, das ist ein Fehlschluss, sondern man muss im Leben auch aktiv etwas dafür tun. Also ich bin sehr an Anthropologie interessiert, weniger jetzt an Psychologie als solche, aber die Anthropologie zeigt ja auch, was Menschen, wie sich die Umstände der Menschen geändert haben über die Zeit und wie Krankheiten dokumentierterweise zugenommen haben. Nicht nur körperliche Krankheiten, sondern auch psychische Krankheiten. Gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt mir die Pandemie angucke, je weniger Schulkinder machen konnten, desto größer wurden psychische Probleme auch bei Kindern. Ich denke, es ist wirklich so, dass man in so einem Podcast sagen muss, Leute, wir möchten euch Hoffnung vermitteln, nämlich, also wenn ihr mich anseht, ich war da, ich weiß, wie es ist, ich weiß, wie furchtbar das ist und ich weiß auch, dass man aufgeben will, aber man darf es halt einfach nicht, weil es besteht immer die Möglichkeit, dass es anders wird. Und ich denke, das ist das Einzige, was einem wirklich dann noch bei der Stange hält, dass man Hoffnung hat. Und das ist ganz schwer, das zu steuern. Also es gibt Menschen, die sind positiver, es gibt Menschen, die sind negativer. Was man nicht allzu sehr sein darf, vielleicht mit MET, es ist realistisch, weil dann wird man irgendwann sarkastisch mit sich selber und zynisch und das zerstört sehr vieles, was Resilienz eigentlich ausmacht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn du Wikipedia-Artikel liest über MECFS, da steht da, es gilt als unheilbar. Es gibt sehr wenige Leute, die es rausschaffen. Wenn man jetzt nüchtern wäre, würde man sagen, ja, wahrscheinlich schaffe ich es auch nicht. Aber in dem Fall muss man vielleicht einfach sagen, nein, die Wissenschaft ist falsch oder die wissenschaftliche Lehrmeinung ist falsch. Es geht, ich komme da raus. Ja. Oder zumindest, die Symptome verbessern sich deutlich. Also das halte ich für ganz wesentlich, dass man diesen Glauben nicht komplett aufgibt. Also und ich glaube, es ist auch normal, dass das nicht konstant da ist, dieser Glaube, dass es besser werden wird. Das ist auch manchmal, jeder hat, glaube ich, jeder, der mindestens moderat betroffen ist, denkt manchmal, es wird immer schlimmer. Aber es geht darum, dass man immer wieder versucht, sich da aus diesem Sumpf sozusagen, wie der Münchhausen, Baron Münchhausen quasi, der im Sumpf steckte, sich an sein eigenes Bein sozusagen wieder da rauszuziehen.
Also ich bin ja, das muss man jetzt mal dazu sagen, ich bin ja Unterstützer der biomedizinischen Forschung und kommuniziere sehr viel, nicht nur mit Forschungsförderern, sondern auch mit Wissenschaftlern. Die Krankheit ist momentan medizinisch nicht heilbar. Das heißt nicht, dass es nicht Menschen gibt, die in Remission gehen, die für eine Zeit lang diese Krankheit gar nicht mehr haben. In den ersten 5 Jahren ist statistisch gesehen die Chance größer, dass es weggeht als danach. Danach hat man sehr schlechte Chancen. Aber was ich damit ja die ganze Zeit sagen will, ist, diese Vision, die man von sich selber mal hatte, da muss man lernen, dass die eben nicht mehr erreichbar ist. Das ist unrealistisch. Man sollte einfach versuchen, ein neues Ich von sich zu entwickeln. Und das ist meine Strategie gewesen. Das ist der Grund, warum ich hier heute sitzen kann und mit dir darüber reden kann, ist, klar, ich habe hier noch mein Büro jetzt. Das war alles mal in Bielefeld. Jetzt ist es in Gütersloh bei meinen Eltern. Ich habe das Bild von meinem Lieblingsort da hängen. Das ist auf Ibiza. Ich weiß, dass ich da möglicherweise nie wieder sein werde. Aber ich weiß, dass ich mittlerweile ein anderes Selbstverständnis von mir habe und dass ich Möglichkeiten habe, diesem Selbstverständnis gerecht zu werden. Und ich arbeite sehr hart daran, diesen Balanceakt, diesen Seiltanz zwischen ich könnte crashen und ich mache dies, ich mache jenes. Also Miramir Arts ist ja nicht nur Kunst, wir machen ja unglaublich viel, auch im Bereich für die Milderkrankten, die ja oft vergessen werden im Aktionismus. Also zum Beispiel, es gibt Menschen, die sagen, ich werde nie wieder meinen Beruf ausüben können. Jetzt haben wir eine Forschungsarbeit mit einem Bielefelder Großunternehmen, das sich damit beschäftigt, wie kann ich eigentlich unter Beachtung, nicht unter Berücksichtigung, sondern unter Beachtung von Post-Exertion Malaise, Leuten, die zum Beispiel Architekten sind, also es ist eine Baufirma, ne? Die Architekten sind, wie dann eine Berufsfähigkeit ermöglichen. Also das heißt, betriebliches Wiedereingliederungsmanagement neu zu denken mit Ruheräumen, mit Homeoffice und so weiter, sodass diese Menschen wieder Hoffnung haben, für sich ein stabiles Leben aufzubauen. Aber was wir nicht vermitteln wollen, ist dieser Glaube, das ist wie bei Autoimmunkrankheiten, dieser Glaube, es geht einfach weg. Es wird einfach nur mit psychischen Tricks, mit psychischen Bauklötzen, die man sich irgendwie so antrainiert, geht es weg. Nein, es ist keine psychosomatische Krankheit, es ist nichts. Mhm. Die Psyche hat natürlich immer Einfluss auch auf die Biophysiologie, das weiß man aus der immunologischen Forschung. Es gibt ein biopsychosoziales Modell, das ist furchtbar in Verruf geraten wegen der Stigmatisierung von ME/CFS-Betroffenen. Aber natürlich weiß man, dass Stress ein Auslöser für ME/CFS sein kann. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, das ist nämlich ein Fehlglaube, dass ich durch eine psychosomatische Behandlung diese Krankheit wieder loswerde. So ist es nicht. Und ich glaube, dass man verzweifelt, wenn man diesem Glauben nachhängt und versucht, es die ganze Zeit dadurch zu lösen. Wenn du jetzt plötzlich nicht mehr reisen kannst, weil du jetzt von mild in ein schwer betroffenes Stadium fällst und da nicht mehr rauskommst, weil dein Körper es einfach nicht schafft, dann helfen dir keine Resilienzübungen, dann helfen dir keine Entspannungsübungen, dann hilft dir weder Yoga noch Meditation noch sonst irgendwas, sondern ich bin da rausgekommen mit Medikamenten. Also ich bin da nicht rausgekommen, weil ich Hoffnung habe. Ich habe überlebt, weil ich Hoffnung habe. Und ich habe heute ein Leben, das mich nicht unglücklich macht zumindest, sondern wo ich glückliche Momente habe, wo ich schöne Momente habe. Ich war Anfang der Woche noch in der Kneipe mit vielen Freunden. Das war ganz toll. Solche Sachen, wo ich vor 3 Jahren nicht mal geträumt hätte, dran zu denken. Und ich glaube, das muss man vermitteln. Du kannst auch bald wieder in der Kneipe sitzen. Wer weiß? Man weiß es nicht. Ja, also man muss die Hoffnung haben, dass es passiert. Weil wenn man die Hoffnung nicht hat, dann ist sowieso alles verloren. Und ich glaube, Resilienz setzt einfach Hoffnung voraus. Und das ist etwas, ich glaube, daran müssen wir alle auch in den Organisationen stärker arbeiten, dass wir Hoffnung vermitteln. Und Hoffnung bedeutet eben auch, dass wir sagen, hey, es gibt Forschung, es gibt immer mehr Forschung und es gibt immer mehr Ansätze, wie man diese Krankheit möglicherweise behandeln kann. Und wer weiß, ob wir nicht in 10 Jahren dastehen und ein Medikament haben gegen Post-Exertional Malaise und ich wieder Esvedra auf Ibiza sehen kann. Ich weiß es nicht, aber ich habe die Hoffnung.
Wie hast du denn, als du jetzt, ich sage jetzt mal, zu dieser ganz schlimmen Zeit, wo du nicht mehr kommunizieren konntest, 2-3 Monate waren das. Wie hast du dir denn selbst Hoffnung gegeben?
Ich habe Selbsthypnose gemacht. Also ich hatte das Glück, dass mein bester Freund ist Psychotherapeut, Psychoanalytiker, einer von der schlimmen Sorte, aber ist ein ganz lieber Mensch. Der hat in der sehr renommierten Hypnoseschule in Rottweil zum Hypnotherapeuten ausgebildet worden. Und als ich krank wurde und noch nicht so schwer betroffen war, sondern noch, ich habe mein Examen gemacht und alles. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, ich war im Jahr 5-mal im Urlaub, alles super. Mir ging es schon die ganze Zeit unheimlich scheiße, ich wusste nicht, woran es lag. Aber er hat mir halt also zur Entspannung, um mich mal wegzubeamen, hat er mir das beigebracht, wie man sich selber hypnotisiert. Und weil ich im Bett überhaupt nichts anderes machen konnte, bis auf das, weil ich meine Gedanken noch hatte, konnte ich mich in Hypnose versetzen und das ging dann immer schneller. Und man schafft sich so einen Safe Space, wo alles passieren darf, was man möchte. Und das finde ich effektiver als Meditation, weil Meditation ist so dieser etwas esoterische Glaube vom Nirvana. Das haben wir in der Selbsthypnose nicht, sondern in der Selbsthypnose tatsächlich das Ziel, dass man sich einen Anker setzt, wie zum Beispiel immer, wenn ich an die Finca denke, dann bin ich auf Ibiza. Und ich fühle die heißen Steine vom Pool unter meinen Füßen, den Wind in meinen Haaren. Und das ist im Prinzip das, was ich den ganzen Tag gemacht habe, weil ich habe, also wenn ich mich darauf konzentriert hätte, wie es mir gerade körperlich geht, dann hätte ich gedacht, so jeden Moment sterbe ich und hoffentlich passiert es auch. Weil ich habe mich so gefühlt. Also ich habe mich wirklich so, ich habe keine Luft bekommen. Ich hatte die ganze Zeit über 120 BPM, würde ich als Musiker sagen. Also mein Puls war unglaublich hoch, orthostatische Intoleranz ohne Orthostatik, also einfach POTS mit kleinem O. Furchtbar. Ich habe mich furchtbar gefühlt. Aber dadurch, dass ich mich wegbeamen konnte an diesen Ort, wo ich mit meinen Freunden war, wo ich Sachen erlebt habe, wo ich rumgereist bin, dadurch habe ich das ausgehalten.
Ja, sehr spannend, was du sagst. Also mich erinnert das an die Techniken, die auch viele Schauspieler einsetzen. Also ich habe einige Biografien von Schauspielern gelesen, logischerweise sehr erfolgreiche Schauspieler wie Schwarzenegger oder Bud Spencer oder so. Und die meisten von denen haben eine sehr große Fähigkeit, sich ihre Vision mit allen Sinnen vorzustellen, so als wenn sie fast real wäre. Und also fühlen, schmecken, sehen, hören und die Vorstellung kreiert haben, dass sie nur, dass die, wie diese Traumwelt, das perfekte Leben, dass das nur einen Schritt entfernt ist im nächsten Raum und sie müssen da nur reingehen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Technik. Das kann man üben, indem man immer wieder ja, sich selbst hypnotisiert. Ich glaube, das kann man schon so nennen. Und ja, Meditation hast du genannt. Also ich halte Meditation für sehr mächtig. Die Konzentrationsprobleme, die die meisten von uns haben, erschweren oder verunmöglichen das allerdings. Also ich kann auch ein bisschen meditieren. Ich mache es halt so, dass ich, wenn ich zum Beispiel einen Spaziergang mache, mir hilft dann der Reiz der Füße, die ich auf dem Boden spüre, aus dem Kopf zu kommen. Und ich bin natürlich nicht so sehr in dieser gedankenlosen Zustand, wie ich das gerne wäre. Also da kommen dann schon noch Gedanken, aber es ist ein bisschen besser, als wenn ich das gar nicht mache, keine Gehmeditation mache.
Was ich damit sagen will, ist, also Meditation ist doch wieder ein Stress, ist doch wieder ein Druck. Ich muss ein Ziel erreichen. Aber bei Selbsthypnose geht es überhaupt nicht darum, ein Ziel zu erreichen, sondern es geht einfach nur darum, sich etwas vorzustellen. Also jeder Mensch...
Aber das ist doch auch ein Ziel.
Ja, aber zum Beispiel, du bist in Selbsthypnose, wenn du Auto fährst. Dann bist du in einem Trance-Zustand. Du denkst an was anderes. Das machst du ganz automatisch. Du denkst ja nicht, ich schalte jetzt in zweiten, also ich meine als Fahranfänger, das ist was anderes. Aber wenn du jetzt routiniert Auto fährst, bist du in einer Trance. Mhm. Und was ich nur meine ist, man muss nichts erreichen da, sondern es darf alles passieren. Alles, was man sich vorstellt. Und je mehr man das übt, also es gibt Menschen, die sagen einfach, ich stelle mir schöne Landschaften vor. Das ist im Grunde Selbsthypnose. Mhm. Und was ich damit nur meine, esoterischer Zustand vom Nirvana, es ist so etwas buddhistisch, mit einer buddhistischen Glocke noch drüber für viele. Dabei ist bei Meditation und Selbsthypnose, dass das Handwerk dasselbe, nur bei der Selbsthypnose fällt halt weg, dass ich dieses Nichts im Kopf erreichen will, sondern ich will dann, also ich will ja eigentlich ganz viel erreichen. So. Mhm. Aber du musst ihn nicht unter Druck setzen, das zu tun, sondern wenn du dir eine schöne Landschaft vorstellst, das kriegt jetzt jeder hin, der die Augen mal gerade zumacht, und wenn du das immer mehr machst und immer mehr und dir immer mehr Details vorstellst, dann gerätst du immer mehr in einen Trance-Zustand und bist immer mehr weg aus der Realität, also was jetzt auch immer Realität ist, will jetzt nicht in Philosophie und Erkenntnistheorie eintauchen, aber aus der Körperlichkeit bist du immer mehr raus.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das sind, also ich finde es beides mächtige Tools, also sowohl die Selbsthypnose wie auch die Meditation. Du hast jetzt so gesagt, esoterisch und Buddhismus muss es nicht sein. Also es gibt sehr viele Meditationstechniken, wo dieses religiöse, buddhistische oder hinduistische rausgelöst wurde aus der Methode, sodass eben auch
absolut
agnostische, nicht religiöse und anders religiöse Menschen das machen können. So, also ich konnte als Wildbetroffener auch noch meditieren, richtig jeden Tag 30 Minuten, und es war großartig. Also es gibt so tolle Tools. Ich habe damals Mahamudra-Meditation gemacht oder Elephant Path nennt man das auch. Das ist fantastisch. Also du hast gesagt, Nirvana, ich habe wirklich so ein bisschen das gespürt. Also ich habe wirklich, wurde glücklich durch diese Meditation. Das ist Wahnsinn.
Ich denke, man muss einfach
gucken, was wenn man kann.
Gut tut. Also darum geht es ja eigentlich nur. Es geht doch eigentlich nur darum, was tut mir in dem Zustand gut, in dem ich eigentlich die völlige Kontrolle schon verloren habe. Und ja. Deswegen meine ich auch, das Handwerk ist dasselbe. Ne? Also du kannst, ich habe auch meditiert. Du kannst meditieren ohne irgendeinen esoterischen Gedanken dazu. Was ich nur meine ist, man darf sich auf keinen Fall in dem Zustand, in dem sowieso schon der Druck so immens ist, dass man ihn eigentlich gar nicht mehr aushalten kann, noch durch was Zusätzliches unter Druck setzen. Ich glaube, das ist nicht...
Ja, bin ich komplett bei dir. Also sowohl bei dem Versuch, sich was Schönes vorzustellen, also sprich Selbsthypnose, oder beim Versuch, keine Gedanken zu haben, sprich Meditation, Druck bringt nichts. Ja, nee. Also, weil wir haben eh so wenig Energie. Wenn wir die dann auch noch verschleudern, bringt es nichts. Also genau. Auf jeden Fall. Und bei Selbsthypnose, da fällt mir noch was anderes ein. Also mir hilft es auch, wenn es mir sehr schlecht geht, Mantren zu singen. Mhm. Ja, Mantren sind so Lieder, die nur, weiß nicht, 20 Wörter sind oder so. Viele sind eben aus Indien. Es gibt sicher auch deutsche Mantren. Und diese Worte zu singen, das ist einfach heilsam. Ich weiß, ich habe keine Erklärung dafür, aber es ist irgendwie, diese Klänge machen was mit einem. Und auch diese Vibrationen, die man im Kehlkopf hat, in den Stimmbändern hat, es beruhigt mich. Und das kenne ich, also viele bestätigen das. Ja, oder man kann auch Lieder singen. Ja, viele finden es peinlich, aber wenn man es erstmal ausprobiert hat und über seinen eigenen Schatten gesprungen ist, dann kann es auch sehr viel Freude machen. Also auch einfach deutsche Lieder, Rocklieder oder was man halt gerne so hört, einfach zu singen, um also sich abzulenken. Selber
Freude den anderen.
Wenn man ganz dunkle Gedanken hat zum Beispiel.
Ja, also solange man das kann, ist das gut. Ich würde jetzt davon crashen, wenn ich jetzt so anfange rumzusingen, aber Mantren kann man ja auch so im Kopf aufsagen. Also ich denke einfach alles, was ein entspannt in so einem Zustand ist, erlaubt.
Ja, auf jeden Fall. Oder was bessere Gedanken macht. Ne? Entspannung ist sehr wichtig, gute Gedanken ist auch sehr wichtig.
Also Entspannung ist sozusagen der Zustand, der kommt, indem ich was tue, was mir gut tut. Ich denke, was ich einfach nur sagen will, ist, dass man die Schwerstbetroffenen nicht aus dem Blick lassen darf.
Auf jeden Fall. Also es ist immer schwierig, also wenn man so einen Podcast macht, dann auf alle einzugehen. Natürlich, ja. Meditation geht nicht, wenn ich im Rollstuhl sitze. Das ist schon klar. Na, aber man kann, solange man atmen kann und nicht schwerst betroffen ist und im Crash ist, kann man auch sich auf die Atmung konzentrieren. Das ist ja die grundlegendste Form der Konzentrationsmeditation, ist, dass man sich auf seine Atmung konzentriert. Weil es ein Anker ist, der einen rausbringt aus dem Kopf, rausbringt aus den negativen, vielleicht sogar suizidalen Gedanken.
Ja.
Genau. Was ich auch noch, was wir jetzt schon so indirekt öfter jetzt so gestriffen haben, das ist, wie wichtig es ist, auch rauszukommen aus der Passivität. Also ich glaube, viele Betroffene hängen den ganzen Tag in Social Media oder wenn es ihnen ein bisschen besser geht, gucken sie Serien oder lesen Bücher. Und ich halte es für ganz wichtig, also auch diese Selbstwirksamkeit, die wir auch schon angesprochen haben, zu erreichen, dass man irgendwas macht. Und du bist da auch ein gutes Beispiel. Du hast auf Social Media dich wieder gezeigt, wie du Gitarre spielst, wie du DJ-Tracks mixt. Miriam Arz haben wir jetzt schon sehr viel besprochen. Also es ist ganz klar, du machst viel. Ich versuche auch viel zu machen. Viele sind natürlich zu krank, einen Podcast zu machen, aber ich glaube, solange man nicht nur wie Gemüse im Bett liegen muss, kann man irgendwas machen und sich wirklich selbstwirksam zu fühlen. Siehst du das auch so?
Ich begrüße jeden, der Verein tätig werden will. Ja, absolut. Ich sehe das halt bei, ich habe ja automatisch jetzt sehr viel mit Leuten zu tun, die Aktionismus betreiben. Und ich denke, es ist sehr gut, wenn man sich auch für andere Menschen einsetzt und sich nicht nur auf sich selber konzentriert. Also nicht zum Narzissmus wird, indem man zum Narzissten wird, indem man auf Social Media einfach Aufmerksamkeit bekommen will, sondern ein Ziel dahinter verfolgt, was vielleicht ein bisschen größer ist als man selber. Das gibt mir persönlich, selbst wenn wir über Selbstwirksamkeit sprechen, das gibt mir sehr viel Kraft, wenn ich sehe, dass ich manche Ziele erreiche, dass ich Sachen für andere Menschen tue. Und es muss ja nicht mal sein, dass ich einen großen Wirkungskreis erreiche, sondern wenn du einen Freund glücklich machst, weil du ihm zuhörst, obwohl du schwer krank bist, dann beeindruckt den das natürlich auch und zeigt ihm, wie wichtig er dir ist. Und allein dadurch hast du was Gutes getan. Und ich denke, man sollte sich deswegen vielleicht nicht gleich auf die Schulter klopfen, aber man sollte es wenigstens verinnerlichen, dass man selber nicht in völlige Passivität versinken muss, wenn man in einem körperlichen Zustand ist, dass man das kann. Da gebe ich dir völlig recht. Und ich glaube, das ist sozusagen Schritt A im Bauplan zur Resilienz. Oder Schritt A ist vielleicht Hoffnung. Schritt B ist dann, diese Hoffnung in irgendeine Tat umzusetzen.
Ja, sehr gut gesagt. Also ich finde es auch toll, wie die Community sich da selbst organisiert. Es gibt zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, die heißt MECFS Kreativ. Da posten die Leute halt Fotos, die sie gemacht haben von Vögeln im Garten, wenn sie was gehäkelt haben, was gemalt haben, was geschnitzt haben und kriegen da immer ganz viel Lob von den anderen. Also genau auch Respekt, was wir ja auch brauchen. Und ja, das habe ich auch gemerkt. Also natürlich, der Podcast ist für mich natürlich fantastisch. Ich kriege da auch viele positive Rückmeldungen. Aber ich habe mir zum Beispiel auch einen Kreativtisch gekauft. Der ist das, was ihr hinter mir seht. Mhm. Und manchmal male ich da. Und ich habe da auch eine ganz schöne Erfahrung gemacht. Als es mir sehr schlecht ging, hatte ich dann auch nicht die Energie oder die Konzentrationsfähigkeit, mir richtig jetzt ein Konzept zu überlegen für ein Bild, wo ich wirklich überlege, jetzt mache ich einen Frosch mit einem Menschenkopf oder was ist immer, irgendwas Weirdes, was ich halt so gerne mache, sondern ich habe gemerkt, ich muss jetzt einfach anfangen zu malen, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich habe dann einfach angefangen, Kreise zu malen und die bunt auszumalen und dann war das Bild fertig und das lag dann so rum und da war eine Freundin zu Besuch, die hat gesagt, oh, du hast was gemalt, das finde ich schön. Und ich dachte mir so, hä, was? Das war doch eigentlich nur so eine Beschäftigungstherapie für mich. Und sie hat es aber toll gefunden und hat gefragt, ja, kann ich das haben? Ja, und da habe ich gesagt, ja klar. Und die war dann ganz gerührt, dass sie dieses Bild geschenkt bekommen hat, was für mich einfach nur, ja, so ein Zeitvertreib war. Ne? Und ich glaube, dass viele von uns oder von euch so ähnliche Erfahrungen machen können. Einfach irgendwas anfangen, ob das Häkeln ist, ob das Malen ist, was auch immer geht, was du spannend findest. Einfach versuchen, irgendwas zu machen.
D'accord.
Ja. Und was mir auch noch hilft, das geht auch so in die Richtung von Selbsthypnose, das ist so ein Schwur aufs Leben, so nenne ich das. Also, dass ich Jeden Morgen stelle ich mich vor meinen Spiegel und sage mir, heute ist der wichtigste Tag meines Lebens. Ich werde ehrlich zu mir selbst sein und mutig das Erforderliche tun. Ich werde als Coach anderen Menschen helfen, glücklich zu sein. Und ich werde gesünder, ich werde gesünder, ich werde gesünder. Ich werde diesen Tag genießen, ich werde diesen Tag genießen, ich werde diesen Tag genießen. Also das ist ein Schwur, den ich mir jeden Morgen selber gebe. Ich stehe vor dem Spiegel und das gibt mir auch wirklich Power, wo ich mich selbst sehe, wo ich auch den Respekt für mich selber so richtig kreiere, jedes Mal aufs Neue. Ja, genau. Jetzt haben wir schon eine Dreiviertelstunde geschafft. Wie ist es, fällt dir noch was ein Richtung Bewältigungsstrategien, was du loswerden willst?
Nicht aufgeben. Einfach nicht aufgeben. Einen Schritt nach dem anderen. Es sind kleine Schritte, aber merk dir die Schritte. Also selbst wenn es nur so ist, dass du mal an einem Tag die Jalousien ein kleines Stückchen höher haben kannst als am anderen, ist das ein Schritt. Und verliere nicht die Hoffnung. Behalte deine Vision. Mach das, was dir gut tut. Konzentriere dich nicht so sehr auf deinen Körper. Versuch dich auf andere Sachen zu konzentrieren. Und stell dir eine Zukunft mit dir selber im Reinen vor. Das wäre mein Tipp.
Ja, sehr gut. Sehr gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Zu Miramir Arz, willst du da noch was sagen?
Was kann ich dazu sagen? Ich würde sagen, wir sind keine Patientenorganisation, sondern eine Interessenvertretung und wir sind für andere Organisationen da, setzen uns für andere Organisationen ein, was Sichtbarkeit angeht, machen hier viel mit Film, viel mit Fotografie, Kunst, Flyer gestalten, viel Design. Wir machen aber auch inhaltlich eine ganze Menge. Also wie gesagt, ich habe es jetzt schon gerade angesprochen, dieses Berufsforschungsprogramm, was wir mit der Firma Goldbeck momentan machen, ist ein Riesending. Wir haben 12.000 Mitarbeiter, sind weltweit tätig. Das wollen wir als Blaupause nehmen später für andere Unternehmen, um vielen Menschen mit ME/CFS helfen zu können. Wir sind dabei, gerade ein Bildungsprojekt auf die Beine zu stellen, wie Schüler mit ME/CFS in Nordrhein-Westfalen beschult werden können. Da schreibe ich gerade an einem Rechtsgutachten zu möglichen Änderungen im Schulgesetz. Pädagogen sind dabei tätig. Wir haben eine Schuldirektorin im Team, die sich um Schulorganisationen kümmert und so weiter. Wir sind international tätig für die World ME Alliance, setzen uns für soziale Gerechtigkeit weltweit ein, machen sehr viel Lobbyarbeit, was die WHO betrifft. Wir machen aber auch national Lobbyarbeit.
WHO, was ist WHO?
World Health Organization.
Ach, WHO, ich habe WHO verstanden.
Ja, okay. WHO. Also da geht es darum, dass wir wollen erreichen, dass ME/CFS als globale Gesundheitskrise anerkannt wird und amtliche Gesundheitsinformationen rausgegeben werden, damit auch Länder wie Südafrika zum Beispiel, in denen ME/CFS in großen Teilen nicht nur der medizinischen, sondern auch der politischen Welt völlig geleugnet wird, wo sich Patienten darauf berufen können, ey Leute, ihr seid auch, ihr seid Teil der UNO, der UN, ihr seid damit auch der WHO-Klassifizierungen verpflichtet und es gibt eine Klassifizierung für ME/CFS G93.3 und hier habe ich amtliche Gesundheitsinformationen, die sagen, es ist eine biomedizinische Erkrankung, mit den und den Therapiemöglichkeiten. Das sind Sachen, die wir versuchen, mit den ganz großen Organisationen weltweit im Schulterschluss zu erreichen. Und, ich kann nur anbieten, jeder, der in welchem Bereich es auch immer unseren Tätigkeitsbereich betrifft, aktiv werden will, ist ganz herzlich willkommen und anhören können wir uns erstmal alles gerne.
Ja, das klingt sehr spannend. Also wenn ihr Interesse habt, dann tretet mit Martin in Kontakt. Ich werde auch noch deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken.
Sehr nett, danke.
Das war's, denke ich mal. Wir haben sehr viel gesprochen über Bewältigungsmechanismen. Da war bestimmt das eine oder andere für euch dabei. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.
Ich danke dir, Max, und ich danke euch. Tschüss.